Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mit einer Überraschung ist heute der Prozess gegen den serbischen Nationalistenführer Vojislav Šešelj in Den Haag zu Ende gegangen. Das UN-Kriegsverbrechertribunal für das ehemalige Jugoslawien sprach den 61-Jährigen in allen Anklagepunkten frei. Šešelj galt in den 90er Jahren auf dem Balkan als Chefpropagandist eines Großserbiens und als Kriegstreiber. Bosnien und Kroatien reagierten mit Unverständnis auf das Urteil. Šešelj ließ sich in Belgrad feiern.
Anstatt in Den Haag zu erscheinen zu seiner Urteilsverkündung, ist Vojislav Šešelj in Belgrad. Eigentlich wollte er sich von einem Krebsleiden erholen, konnte deswegen schon Ende 2014 die U-Haft verlassen. Gegen Mittag, kurz nach seinem Freispruch, zeigt er sich betont gelassen auf der Pressekonferenz seiner radikalen Partei in Serbien. Ich habe mich in Den Haag verteidigt und habe gewonnen. Für mich war das sowieso klar. Die Urteilsverkündung heute hat mich gar nicht mehr interessiert. In den 90ern, kroatischen Vukovar, wo systematisch gemordet, gefoltert und geplündert wurde, all das wurde Šešelj vorgeworfen. 28 Jahre Gefängnis sollte er bekommen, doch gegen Šešelj gibt es keine Beweise, so das heutige Urteil. Kroatiens Regierungschef, heute zu Besuch in Vukovar, ist schockiert. Wir wissen alle, was Šešelj getan hat. Nie hat er etwas bereut, kein einziges Verbrechen. Ein Mann, der regelmäßig Fahnen der EU und Kroatiens anzündet. Ich verstehe nicht, warum er freigesprochen wurde. Beobachter sind sich sicher, den Freispruch werden Šešelj und seine Partei für sich nutzen bei den anstehenden Wahlen in Serbien Ende April. Jetzt verlangen sie außerdem von Den Haag eine Entschädigung, 14 Millionen Euro.
Mehr zur Person Šešeljs und eine Analyse, was sein Freispruch für die Zukunft Serbiens bedeutet, finden Sie auf tagesschau.de. Die USA haben die Pläne, ihre NATO-Truppen in Osteuropa massiv zu verstärken, konkretisiert. Eine Panzerbrigade bestehend aus mehr als 4000 Soldaten, hunderten Panzern und anderen Kampffahrzeugen soll im kommenden Jahr verlegt werden, hieß es jetzt aus dem Pentagon. Der russische Botschafter bei der NATO, Gruschko, kündigte umgehend Gegenmaßnahmen an, denn stationiert werden sollen die Truppen in NATO-Staaten unmittelbar an der russischen Westgrenze.
Dass die Amerikaner ihre Präsenz in Europa verstärken, war erwartet worden. Gestern veröffentlichte das Pentagon konkrete Pläne. Eine komplette Panzerbrigade mit 4200 Soldaten soll in die östlichen NATO-Staaten verlegt werden. Das Europakommando der US-Streitkräfte gab bekannt, man wolle damit NATO-Partner in Osteuropa beruhigen, angesichts so wörtlich eines aggressiven Russlands in Osteuropa und anderswo. Die Soldaten sollen rotierend in verschiedenen Staaten eingesetzt werden. In welchen genau, ließ das Pentagon offen. Polens Verteidigungsminister sagte, man habe sich lange eine Präsenz von US-Truppen in Osteuropa, auch in Polen, gewünscht und hoffe, dass dies nun wahr werde. Moskau werde dies nicht untätig beobachten, sagte Russlands NATO-Botschafter. Wir werden folgerichtig all das unternehmen, was wir für richtig halten, um der verstärkten Präsenz der Amerikaner zu begegnen. Diese ist durch nichts zu rechtfertigen. Die Truppen Der Amerikaner soll nächstes Jahr beginnen. Russlands Verteidigungsminister hatte seinerseits bereits im Januar angekündigt, an der Grenze zur NATO 3 neue Divisionen zu stationieren.
Das klingt ein wenig nach Säbelrasseln in Moskau ebenso wie in Washington. Doch gleichzeitig gibt es auch Signale für eine vorsichtige Annäherung. Beide Seiten wollen den wegen der Ukraine-Krise auf Eis gelegten NATO-Russland-Rat wiederbeleben, möglichst noch in diesem Jahr.
Die Vereinten Nationen haben mit ihrer internationalen Konferenz zur Hilfe für syrische Flüchtlinge die selbstgesteckten Ziele verfehlt. Bei dem Treffen in Genf erklärten sich nur wenige Staaten bereit, insgesamt etwa 6.000 Schutzsuchende aufzunehmen. UN-Generalsekretär Ban hatte geplant, für 480.000 Flüchtlinge Lösungen zu finden, die derzeit in Syriens Nachbarländern ausharren.
Die Appelle sind verklungen, ebenso Versprechen und viele warme Worte. Am Tag nach der Syrien-Konferenz bleibt ein mageres Ergebnis, die Zusage, weltweit 6.000 Flüchtlinge zusätzlich aufzunehmen. Für das Flüchtlingshilfswerk ein Tropfen auf den heißen Stein.
6.000 sind zu wenig, das stimmt. Wir brauchen noch 300.000. Also das ist eine große Zahl, aber das ist das Minimum, was wir glauben. Und das ist nicht nur das. Wir brauchen auch Gelder. Wir brauchen auch natürlich, dass die Leute immer noch Asyl bekommen können. Also es ist einfach, man darf nicht einfach denken, wir schließen die Grenzen und damit ist das Problem vorbei.
Vor allem schutzbedürftige Flüchtlinge in Syriens Nachbarländern sollten bis 2018 eine neue Bleibe bekommen. Kinder, Kranke, traumatisierte Menschen, für die ein Leben in Massenlagern auf Dauer unerträglich ist. Es ist höchst enttäuschend. 10% der Flüchtlinge sollten über legale Wege in Drittländer kommen dürfen. Das würde auch den Druck verringern, sich auf lebensgefährliche Bootsüberfahrten zu begeben, was auch Deutschland immer gefordert hat. Wir könnten Flüchtlinge nach ihrer Bedürftigkeit auswählen und nicht danach, wer als erstes durchkommt. Das ist der Schlüssel humanitärer Arbeit. Viele Regierungen konnten sich nicht zu großzügigen Zugeständnissen durchringen, weil sie fürchten, dafür bei Wahlen abgestraft zu werden. Die mageren Gipfelergebnisse aber könnten letztlich nur wieder Schleusern in die Hände spielen. Von Mauern und Stacheldrahtzäunen jedenfalls ließen sich Flüchtlinge nicht abhalten, wie humanitäre Helfer glauben. Sie hoffen, dass sich zumindest einige Regierungen noch bis zur UN-Generalversammlung im Herbst bewegen.
Bei einem Bombenanschlag in der türkischen Kurdenhochburg Diyarbakir sind mindestens 6 Menschen getötet und mehr als 20 verletzt worden. Bei den Toten soll es sich um Polizisten handeln. Sie sind laut Sicherheitskräften in einem Bus unterwegs gewesen, als der Sprengsatz explodierte. Im Südosten des Landes geht die türkische Armee seit Monaten gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK vor. Salah Abdeslam, mutmaßlicher Attentäter von Paris, kann nach Frankreich ausgeliefert werden. Das entschied laut belgischer Staatsanwaltschaft ein Gericht in Brüssel. Der 26-jährige Franzose war vor knapp 2 Wochen nach monatelanger Fahndung im Brüsseler Stadtteil Molenbeek festgenommen worden. Er gilt als einziger überlebender Attentäter der Terroranschläge vom vergangenen November. Dabei waren 130 Menschen ums Leben gekommen. In Frankreich haben heute Zehntausende gegen Reformpläne der sozialistischen Regierung demonstriert. Die Proteste richten sich gegen einen Gesetzentwurf, der das Arbeitsrecht flexibler gestalten soll. Das würde nach Ansicht der Regierung helfen, die hohe Arbeitslosigkeit im Land zu senken. Zu den Demonstrationen hatten Studentenorganisationen und Gewerkschaften aufgerufen. Sie sehen den Schutz der Arbeitnehmer in Gefahr und halten die Pläne für unsozial.
Der strömende Regen hat sie nicht abgehalten. Tausende gingen auf die Straße. Gewerkschaften, Schüler, Studenten vereint im Protest. Flaschen und Pflastersteine, Gummiknüppel und Tränengas. Die Demonstrationen gegen die geplante Reform des Arbeitsrechts entwickelten sich an manchen Orten wie hier in Paris zu gewalttätigen Protesten. Unsere Eltern haben für die 35-Stunden-Woche gekämpft. Jetzt werden die Rechte nach und nach zurückgeschraubt. Wir haben die Schnauze voll von diesem absurden Gesetz. Sie meinen, das neue Gesetz sei unsozial und unternehmerfreundlich. Sie befürchten weitere Entlassungen und dass es künftig weniger und nicht mehr Arbeitsplätze gibt. Die Regierung muss reagieren und ihr Gesetzesvorhaben zurückziehen. Die Angst sitzt tief. 10,5% der Franzosen sind arbeitslos, ein neuer Höchststand. Bei den Jugendlichen sind es sogar 25,9%. Deshalb will die sozialistische Regierung die 35-Stunden-Woche lockern und die Regeln für betriebsbedingte Kündigungen vereinfachen. Das ist eine Strukturreform, um neue Regeln zu finden, um von einer Kultur der Konfrontation in eine Kultur des Kompromisses zu kommen. Doch der Druck der Straße wird wohl noch größer werden. Neue landesweite Proteste sind für die nächste Woche angekündigt.
Der heftige Streit um die Arbeitsmarktreform setzt Präsident Hollande und seiner Partei den Sozialisten schwer zu. Die landesweiten Massendemonstrationen zeigen, wie sehr das Vertrauen in den Präsidenten und seine Regierung geschwunden ist.
Die Nürnberger Bundesagentur sieht den günstigen Trend auf dem Arbeitsmarkt ungebrochen. Zwar sei die für März übliche Frühjahrsbelebung schwächer ausgefallen als sonst, aber nur, weil es im milden Winter weniger Entlassungen in wetterabhängigen Branchen gegeben habe. Insgesamt waren 2.845.000 Menschen arbeitslos gemeldet, 66.000 weniger als im Februar und 87.000 weniger als im Vorjahresmonat. Die Quote sinkt damit auf 6,5%. Bahnreisende müssen sich zu Ende April auf Einschränkungen auf einer der bundesweit wichtigsten ICE-Strecken einstellen. Wie das Eisenbahnbundesamt bestätigte, wird es zwischen Hannover und Würzburg umfangreiche Sanierungsarbeiten geben. Ob dafür der Abschnitt Hannover-Kassel sogar 2 Wochen komplett gesperrt werden soll, wie es die Süddeutsche Zeitung berichtet, ist laut Bahn noch nicht entschieden. Beim Buchen wird auf der Bahn-Website aber bereits darauf hingewiesen, dass sich Fahrzeiten deutlich verlängern können. Der Fahrgastverband Pro Bahn kritisierte die Informationspolitik der Bahn.
Bei einer Explosion auf einem Tankschiff sind in einer Duisburger Werft mindestens 2 Arbeiter getötet worden. Ein weiterer wird vermisst. Ein Großaufgebot der Feuerwehr brauchte 1 Stunde, um den Brand zu löschen. Die Polizei geht von einer Gasexplosion aus. Die Druckwelle war so stark, dass das Vorderschiff komplett zerstört wurde und Schiffsteile hunderte Meter weit geschleudert wurden.
Der ungarische Schriftsteller Imre Kertész ist mit 86 Jahren gestorben. Sein Werk war geprägt von Erfahrungen, die er als Kind einer jüdischen Familie in den Konzentrationslagern Auschwitz und Buchenwald machte. Diese Erfahrungen schilderte er in seinem Buch Roman eines Schicksallosen. 2002 bekam Kertész den Nobelpreis für Literatur.
Es ist der Höhepunkt seines Schaffens. Imre Kertész, der ungarische Schriftsteller, erhält 2002 den Literaturnobelpreis. Fortan lebt er einige Jahre in Berlin. 1975 erscheint Roman eines Schicksallosen, ein Hauptwerk der Literatur über den Holocaust. Es beschreibt die Zeit im KZ aus Sicht eines Jugendlichen, emotionslos und deshalb besonders erschütternd. Das Buch ist später verfilmt worden. Es ist seine eigene Geschichte. Als 14-Jähriger kommt Kertész wegen seiner jüdischen Abstammung nach Auschwitz.
Das ist mein traumatisches Erlebnis, wovon meine Literatur ausgeht. Das steht im Hintergrund nicht. Aber was ich schreibe, ist nicht wegen der Erinnerung, nicht wegen einer politischen Sache, nicht wegen einer moralischen oder ethischen. Ja, das ist Literatur.
Der Schrecken des Holocaust durchzieht seine Bücher, hat sein Leben geprägt. 1929 in Budapest geboren, arbeitet er nach Kriegsende als Schriftsteller und Übersetzer. Er gerät immer wieder mit den kommunistischen Machthabern in Konflikt. Er kritisiert das totalitäre System.
Wenn man lebt in einem System und verliert die einfache Lebensinstinkte.
Kertész bezeichnet sich als europäischen Literaten. Er bleibt politisch. So prangert er wiederholt nationalistische Tendenzen in seinem Heimatland Ungarn an. Dass der Holocaust-Überlebende seinen Nachlass der Akademie der Künste in Berlin übergeben hat, gilt als herausragende Geste der Versöhnung.
Trauer auch um die britisch-irakische Architektin Zaha Hadid. In Miami in den USA ist sie im Alter von 65 Jahren einem Herzinfarkt erlegen. Hadid zählte zu den weltweit erfolgreichsten Architekten und wurde vielfach ausgezeichnet. Mit ihren markanten und futuristischen Bauten setzte sie buchstäblich Zeichen. In Deutschland etwa mit dem Zentralgebäude im Leipziger BMW-Werk oder dem Wissenschaftsmuseum Pheno in Wolfsburg.
Es sieht aus wie ein gelandetes UFO. Das Experimentierlabor Pheno in Wolfsburg. 27.000 Kubikmeter Beton, sie wirken fast schwerelos. Die Handschrift der Architektin Zaha Hadid, unverkennbar, radikal futuristisch, extravagant ihre Bauformen. Genau wie bei dem Olympischen Schwimmstadion in ihrer Heimatstadt London. Lange musste die britisch-irakische Architektin um Anerkennung kämpfen, auch weil ihre Entwürfe häufig als unrealisierbar galten. 2004 wurde sie schließlich für ihr Schaffen mit dem renommierten Pritzker-Preis ausgezeichnet als erste Frau. Es gibt einfach gewisse Kreise, in die Frauen nicht so gut reinkommen. Keine Ahnung, was die männlichen Architekten mit den Kunden machen, golfen, segeln, trinken. Als Frau hat man es als Architektin schwerer. Mit ihrem Tod geht der Architekturwelt eine kompromisslose Avantgardistin verloren.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 1. April.
Von Nordwesten breitet sich morgen hoher Luftdruck aus, der uns am Wochenende oft sonniges und warmes Wetter beschert. In der Mitte gibt's heute Nacht noch ergiebigen Regen, im Bergland auch Schnee, im Süden mancherorts Schauer, vereinzelt Gewitter. Von Norden klart es auf und dort wird es morgen sonnig. Richtung Süden gibt's später nur noch einzelne Schauer, auch in der Mitte wird es freundlicher. Im Norden heute Nacht leichter Frost, am Hochrhein bis 10 Grad. Morgen 7 Grad im Vogtland bis 18 Grad am Bodensee. Im Süden beginnt der Samstag regional mit Nebel, sonst oft sonnig, in der Westhälfte mitunter Wolken. Am Sonntag teils Sonne, teils Wolken und trocken. Am Montag überwiegend freundlich, im Westen sind allerdings Schauer oder Gewitter möglich.
Pina Atalay meldet sich um 22.15 Uhr mit diesen Tagesthemen. Hoffen auf die Amerikaner, die Angst der Polen vor den Russen und Großbritannien vor der Brexit-Abstimmung. Der Countdown läuft. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.